Wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Die schlechte ist, Sie werden hingerichtet. Die gute ist, wir sind eine kulturfeindliche Exekutive. Sie dürfen sich noch 5 Sachen reinziehen, bevor dann...
Echt? Das ist ja super.
Zum Henker. 5-mal Kunst, before you die.
Ich dachte mir, als erstes würde ich auch, weil es natürlich vielleicht die Hinrichtung am längsten hinauszögert, ein Buch lesen. Und zwar von der größten Schriftstellerin des 20. Jahrhunderts, Agatha Christie. Sie hat, finde ich, die größten Geheimnisse in die Welt gesetzt, eine irrsinnige Menge von Geheimnissen, obwohl sie selbst ein extrem langweiliges Leben eigentlich geführt hat. Und das finde ich sehr gut, weil das versuche ich ja den Leuten immer schon begreiflich zu machen, dass man endlich wirklich verstehen muss, dass eigentlich alles nur Annahme ist. Und das kann man lernen von Agatha Christie, weil die ist zu Hause gesessen und hat alles nur angenommen und dadurch eine irrsinnige Menge von Geheimnissen in die Welt gebracht.
Und da, von wem handelt dann jetzt das spezifische Buch? Ist das Hercule Poirot oder ist es Miss Marple? Oder?
Weder noch. Aber ich muss sagen, auch daran erkennt man ihre Größe. Ja, sie hat erkannt, dass zum Beispiel Hercule Poirot, ja, der lächerliche Mann mit dem lächerlichen Schnauzbart aus dem lächerlichen Land Belgien, dass das sind die besten Männer. Und auch Miss Marple ist ja nicht frei von Lächerlichkeit. Und sie hat sozusagen die Brillanz der Lächerlichkeit als eine der ersten erkannt, finde ich. Aber in dem Buch, das ich doch lesen würde, das ist ein Spätwerk, heißt Mord nach Maß auf Deutsch.
Wie heißt es auf Englisch?
Sehr schlechte Übersetzung, weil auf Englisch heißt es Endless Night, nach dem Gedicht von William Blake, Some are born to sweet delight, some are born to endless night. Das ist ein ganz düsteres Spätwerk, das in so einem Herrenhaus spielt, das von dem Ich-Erzähler und seiner Frau erworben wird. Und die Frau verschwindet dann. Und das wirklich Geniale an diesem Buch ist, dass... ich nehme jetzt einiges vorweg, aber da ich ja bald sterben werde, kann mir das ja jetzt egal sein. Der Ich ist der Mörder in diesem Buch. Ein unglaubliches Geheimnis, ja. Man folgt dem Ich und er entpuppt sich als der Gefährlichste, ja. Das Ich ist eben eine endlose Nacht, glaube ich, will sie uns damit sagen, ja. Und zwar gar nicht unbedingt, weil das Ich so dunkel ist, sondern weil es so endlos eben ist, so unerforschbar ist, ja. Das Ich ist der Mörder. Man kann sich das gar nicht vorstellen, dass man jemand so lange zuhört, der dann ein Mörder ist. Ich möchte noch gern was erzählen. Ich habe gesagt, sie hat völlig langweilig gelebt, das stimmt, aber nicht ganz. Sie war mal 10 Tage vermisst. 1926 hat sich mit ihrem Mann gestritten und war dann vermisst. Es sind Plakate ausgehängt worden in England. Man hat niemand gewusst, wo sie ist. Man hat sie nach 10 Tagen gefunden in Harrogate, in einem Hotel, wo sie unter dem Namen der Geliebten ihres Mannes eingecheckt hat.
Wow.
Und ja, und Harrogate, ich meine, wenn man heute Harrogate kennt, weiß man, da ist eine riesige Abhörstation der Royal Air Force in der Nähe, Manwith Hill, ja, eine der furchterregendsten Einrichtungen Europas. Und gerade dort wurde die komischerweise gefunden, die größte Geheimnis in die Weltbringerin des 20. Jahrhunderts. Niemand weiß, was in diesen 10 Tagen passiert ist. Als nächstes würde ich mir... dann Musik anhören von dem tatsächlich unglaublichen russischen Komponisten Nikolai Rimski-Korsakow, der bekannt ist vor allem für sein Stück Hummelflug, ja, das natürlich aufsehenerregend ist und für die Virtuosen etwas, aber was viele nicht wissen ist, dass der war hoch angesehen in Russland, schon zu seinen Lebzeiten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und hat sich wahnsinnig mit der Natur beschäftigt. Mhm. Und das spricht mich sehr an, weil auch ich habe mich in meinem Leben sehr viel mit der Natur beschäftigt. Ich habe sehr viel Zeit im Wald zum Beispiel verbracht. Und bei Rimski-Korsakow in den Opern vor allem, also eigentlich nur in den Opern, weil bei Konzertwerken tritt ja niemand, keine Figuren treten da auf. In den Opern treten ganz oft Naturgeister auf, wo dann die Musik von Dur und Moll in so 6 Ganzton, also in so Tonleitern wechselt, die Rimski-Korsakow selbst erfunden hat, die aus 6 Ganztönen bestehen. Also er hat sozusagen für diese Naturwesen eine künstliche Tonleiter erfunden.
Und ist das jetzt ein spezifisches Werk, das du würdest, von ihm anhören?
Es wäre schon eine Oper, es wäre die Oper Sadko aus dem Jahr 1898. Was auch noch interessant ist, was mich auch sehr mit Rimski-Korsakow verbindet, er hat diese Naturszenen, diese Art eigentlich erfunden, und war nie zufrieden damit. Und man sagt, das ist zu klobig, es ist viel zu klobig. Also er war nie zufrieden mit seinen fantastischen Naturszenen, was einerseits komplett unbegründet natürlich war, andererseits mich aber ein gewisses Verständnis in mir weckt, weil ich bin auch nie zufrieden.
jetzt möglicherweise aber nicht unbedingt die Art von, wie soll ich sagen, von Geisteszustand, wo man unbedingt will haben, bevor man stirbt. Da wird man ja eher so dazu angetrieben werden, dass man eben zufrieden ist.
Haben Sie sehr, 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 sehr richtig erkannt. Darum würde ich mir vor allem die Instrumentalpassagen auf die konzentrieren. Da gibt es zum Beispiel, also die Handlung der Oper ist so, dass der Satko, das ist ein Kaufmann, auf Meeresfahrt geht und dann unter Wasser gerät zum Unterwasser, zum Meereszaren, also in ein Unterwasserreich, wo er dann mit diesem Meereszaren verhandeln muss um seine Tochter und so weiter. Und es gibt da zum Beispiel ein Thema, das Thema des Meeres, das in der Ouvertüre schon vorkommt. Das ist ganz fantastisch und ich würde es auch deswegen sehr gerne hören, weil eben ich war sehr viel im Wald, schon in meiner Kindheit habe ich sehr viel Zeit im Wald verbracht, habe mich sehr mit Moosen beschäftigt und mit Pilzen und mit Flechten und kenne mich da sehr aus, aber am Meer war ich nie. Das Meer ist der Teil der Natur, den ich nicht kenne und der aber auch eine gewisse Endlosigkeit hat. Das ist wieder ein bisschen ähnlich vielleicht wie bei dem Buch Endless Night.
Ja, und Moos und Flechten und Pilze sind ja auch die primitivsten Art von Lebewesen auf dem Land.
Diesem Irrtum ist die Menschheit nun tausende von Jahren aufgesessen. Ich kann sagen, das ist nur eine Annahme. Ja?
Ah, ist das so?
Wie alles andere ist auch das nur eine Annahme. Pilze sind alle unterirdisch miteinander verbunden. Die haben sozusagen die unbemerkte oder die schwer nachvollziehbare Kommunikation erfunden, lange, lange bevor das Handy erfunden wurde.
Zum Henker. Fünfmal kurz, before you die.
Wir kommen näher zum Tod.
Was kommt jetzt? Als drittes würde ich mich dann modernerer Musik zuwenden. Ich habe eine absolute Lieblingsband. Das sind die Sisters of Mercy, völlige Wahnsinnsband. Übrigens auch eine Band aus Leeds, was nicht so weit entfernt ist von Harrogate, wo ja die Abhörstation der Royal Air Force steht.
Sicherlich auf irgendeine Art und Weise durch Flechten und Bild zu Untergrund verbunden.
Das kann man sich sehr, sehr gut vorstellen, dass sie auch da gewisse Experimente gemacht haben. Der Musik würde es jedenfalls entsprechen. Interessant ist auch, also es gibt eigentlich einen Mann, Andrew Eldridge, der die Sisters of Mercy eigentlich gemacht hat und sich mit allen ununterbrochen zerstritten hat, alle wieder rausgeschmissen hat oder sind von selbst gegangen, weil Andrew Eldridge so ein herausfordernder Charakter ist. Die einzige Konstante in der Bandbesetzung ist die Schlagzeugmaschine, die er Dr. Avalanche genannt hat, also Dr. Lawine, auch so ein naturbezogener, geheimnisvoller Name. Und ich muss an dieser Stelle auch erzählen, dass der größte Moment in meinem Leben war, wo ich den Bruder von Andrew Eldridge getroffen habe. Und dieser Moment ist zum Glück auf Film festgehalten. Man kann das im Internet nachschauen. Es gibt einen Film, der heißt Euler stellt sich vor. Mhm. Und da treffe ich Anselm Eldridge, den Bruder von Andrew Eldridge, der nur auf einer Tour mitgespielt hat, Synthesizer, auf der Floodland Tour, das größte Musikereignis, das die Welt je gesehen hat. Und der hat sich zwar mir gegenüber ein bisschen seltsam verhalten, der Anselm Eldridge, muss ich sagen.
Inwiefern?
Ja, er hat, ich wollte, dass er Musik macht zu einem Gedicht von mir und er hat mir einfach nur ein Gerät in die Hand gedrückt und ist schnell rausgelaufen und
was
hat mich dann wieder allein gelassen. Ja, so ein Musikgerät, so ein tragbarer Kassettenrekorder. Er hat mir gesagt, drücken Sie Play und dann ist er gegangen. Nachher habe ich zu der Musik, die aus diesem Gerät gekommen ist, habe ich dann mein Gedicht rezitiert.
Aber
und ich habe Anselm Eldridge vielleicht 30 Sekunden gesehen, aber es sind 30 Sekunden, die ich nie vergessen werde.
Ja, möglicherweise wirst du sie sehr bald vergessen, weil der Tod rückt näher. Was für ein Werk von Sisters of Mercy
natürlich wirst du die Platte, natürlich die Platte Floodland,
natürlich,
wo sie auf E-Gitarren weitgehend verzichtet haben, seltsamerweise. Und eben, ich glaube, unter dem Einfluss von Anselm Eldridge hat dann Andrew Eldridge hier diese Platte gemacht und von dieser Platte, diese Platte würde ich mir von vorn bis hinten durchhören. Der vierte Gang bringt mich jetzt ein bisschen in Schwierigkeiten. Ich weiß nichts über den Menschen oder die Menschen, die dieses eine Lied, es gibt nur ein Lied, leider, ich würde gerne eine ganze Platte hören, schon allein, damit die Hinrichtung noch weiter rausgeschoben wird, aber es ist, nach meinem Wissen gibt es nur ein Lied von denen und ich glaube, es handelt sich um Winterthurer, die dieses Lied aufgenommen haben oder eine oder einen, ich weiß es nicht. Ich habe dieses Lied gehört und weil ja eines meiner Lebensmottos ist, wir müssen endlich begreifen, dass alles nur Annahme ist, hat mich dieses Lied sehr begeistert, weil da kommt nur ein einziger Satz vor. Oder dieses Lied zeigt, was passiert, wenn wir endlich begreifen, dass alles nur Annahme ist.
Das nimmst du an.
Ja, also das scheint mir eigentlich evident, wie wir Wissenschaftler sagen.
Also, um auf eine kleine Tangente gehen, es ist eigentlich ein bisschen gegensätzlich, dass du findest, alles ist nur Annahme und gleichzeitig probierst du so viele Sachen zu entdecken und aufzudecken. Weil annehmen werden ja möglicherweise eigentlich schon genug.
Aber man muss erstens sich natürlich einen gewissen Lebenszweck suchen und einfach nur rumsitzen und annehmen. Habe ich schon eine Zeit lang gemacht, damals im Wald, aber war mir dann zu wenig. Und darum habe ich mir gesagt, um zu wissen, was, warum eine Annahme ist, muss man eben das Zustandekommen dieser Annahmen möglichst genau erforschen. Und ich bin, muss ich schon sagen, Sie lachen jetzt und auch in dem Medienhaus, wo ich gearbeitet habe, bin ich mit dieser Ansicht ein bisschen allein dagestanden.
Ja, it's lonely at the top, wie die Engländer sagen.
Ja, aber ich, das sagen die Engländer so, aber die wissen nicht, wo ich gesessen bin in diesem Medienhaus. Das war nicht ganz oben.
Was ist denn das überhaupt für ein Stück? Weil es ist ein bisschen schwierig, sich vorzustellen jetzt.
Es heißt, glaube ich, Wahnsinn. Und der Mann oder die Menschen, die das gemacht haben, nennen sich Sleepless. Also ich stelle mir vor, dass sie in langen, schlaflosen Nächten fieberhaft dieses Stück zusammengestellt haben. Es hört sich auf jeden Fall so an. Und es ist nur auf, soviel ich weiß, nur auf einer einzigen vergriffenen Winterthurer-CD, Compilation-CD drauf. Und ich habe das ein einziges Mal gehört in meinem Leben, bis jetzt. Und ich werde dann halt verlangen von meinem Henker, dass er mir das auftreibt und dass ich es dann noch einmal hören kann. Denn das war also nach der Begegnung mit Anselm Eldritch sicher der erhellendste Moment meines Lebens, als ich dieses Lied gehört habe.
Zum Henker. Fünfmal Kunst, before you die.
Eis Schuck noch. Jetzt wird's.
Musste ich lange rumüberlegen. Es ist ganz klar, um wen es geht bei dem letzten Werk. Es geht so um Lord Byron.
Ah.
Eines meiner großen Vorbilder als Dichter auch. Ich schreibe ja auch selbst Gedichte und darum würde ich den Gedichtband Hebrew Melodies noch einmal lesen. Das ist auch sehr interessant in seinem Leben. Er hat ununterbrochen Sachen mit Verwandten von sich selbst angefangen, aber auch mit Verwandten von Freunden. Und er hat auch seine größte Flamme, war seine eigene Halbschwester. Und auch darum hat ja Lord Byron sehr vieles vorweggenommen, was später gekommen ist. Ich weiß nicht, ob Sie das Lied Bologna kennen von der Band Wanda, wo der Sänger dauernd sagt, er würde so gerne mit seiner Cousine und so weiter, traut sich aber nicht. Und Lord Byron hat es mit der Halbschwester gemacht und hat sich getraut. Also, und das war im 18. Jahrhundert. Also man kann schon sehen, um wie viel dieser Mann seiner Zeit voraus war.
Er ist dann, soweit ich weiß, aber auch ins Exil gegangen wegen dem.
So ist es. Er hat mehrere Skandale verursacht, ist ins Exil gegangen. Zunächst an den Genfersee in die Schweiz, wo eben das berühmte Treffen mit Mary Shelley und ihrem späteren Mann Percy Shelley stattgefunden hat. Sie haben alle was geschrieben, was berühmt geworden ist dort. Dann ist er nach Venedig gegangen, wo er sofort etwas kurz hintereinander mit zwei verheirateten Frauen hatte. Und dann ist er nach Griechenland gegangen und trotz seines Klumpfußes hat er es zu militärischen Rängen in der griechischen Widerstandsarmee gebracht, war darin aber nicht begabt, fürchte ich, und ist nach einem Jahr in Griechenland im Kampf für Griechenlands Freiheit verstorben. Und das schönste Gedicht, wenn ich das noch sagen darf, in diesem Band ist She Walks in Beauty. Und auch da sieht man, dass Lord Byron ein Vorreiter war, denn es gibt von ihm, angeblich, hat er zumindest gesagt, sein großes Magnum Opus, das nie veröffentlicht wurde, war ein Gedichtband über Goethe, eine riesige Hommage an den von ihm sehr verehrten Johann Wolfgang von Goethe. Und er hat Passagen aus dem Gedicht She Walks in Beauty, das natürlich geschrieben war für eine Cousine von einem Freund, eines Bruders oder so, hat die Formulierungen, die für diese Frau in diesem Gedicht vorkommen, dann in diesem unveröffentlichten Werk auf Goethe angewandt. Er hat sie einfach umgegendert. Also auch er war auch in dieser Hinsicht ein großer Vorreiter des Verschwimmens der Geschlechterrollen. Wie ein der Betrachter eines wunderschönen Kunstwerks beschreibt er zum Beispiel in She Walks in Beauty diese Frauen. Und weil er den Anblick der Frauen so liebte, haben sie ihn ja dann auch zurückgeliebt.
Du glaubst, das ist das Geheimnis. Du hast es entdeckt, das Geheimnis vom Lord Byron, wieso er jede und jede können mit heine.
Ich denke schon, denn wegen dem Klumpfuß wird es nicht gewesen sein.
Möglicherweise ist es ja seine Intelligenz und seine Beredsamkeit und
seine Stimme möglicherweise. Seine Stimme. Es gibt leider keine Tonaufzeichnungen natürlich. Ja, dieses Gedicht würde ich dann tatsächlich, obwohl es nicht das letzte in dem Gedicht dann ist, nochmal als würde ich schummeln. Und wenn der Henker gerade wegschaut, das nochmal schnell lesen, ist nicht sehr lang. Denn man muss vor allem das allerletzte Wort dieses Gedichtes, das ist das letzte Wort, was man hören will, bevor das Beil fällt.
A heart whose love is innocent.
Zum Henker, 5 Mal kurz, before you die.